So darf ich Thomas und uns jetzt Gottes Segen wünschen.
Dankeschön. Ich habe am Anfang eine Frage an euch. Was ist Glauben?
Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, aber nicht sieht.
Aha. Ja. Wo steht's? Hebräer 11, 1. Hebräer 11, 1. Schriftgelehrte unter uns. Sehr gut. Hebräer 11, 1. Möchte ich gerne mit euch lesen und über diesen Vers und dieses Kapitel ein bisschen einsteigen und dieser Frage nachdenken, was ist Glaube? Was verbirgt sich dahinter? Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube hat also etwas damit zu tun, dass man eine Zuversicht hat, dass man auf etwas hofft, das man eigentlich gar nicht sieht. Dass man, so wie es hier heißt, von Tatsachen überzeugt ist, die da sind, aber die man nicht sieht, die man nicht wirklich greifen kann, die man vielleicht auch nicht wirklich beweisen kann. Der Apostel Paulus, der wahrscheinlich hier den Hebräerbrief geschrieben hat, der nimmt diesen ersten Vers so als Überschrift über dieses Kapitel. Und nach dieser Überschrift bringt er viele, viele Beispiele, wie sich diese Art Glauben, diese Definition von Glauben im Leben von Menschen bewahrheitet hat. Wie sich das praktisch ausgewirkt hat. Eine Frage, wäre es nicht manchmal einfacher, wenn man an das glauben könnte, was man sieht? Dann brauchst du nicht glauben. Dann sehe ich es. Aha. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 7 ist es, glaube ich, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Also wandeln ist so ein bisschen ein altes Wort. Wir leben im Glauben. Glauben heißt aber nicht zwangsläufig, ist nicht zwangsläufig gleichzusetzen damit, dass ich sage, okay, du musst es halt irgendwie glauben. Also so dieser... Manche denken, wenn man Christ wird und an die Bibel glaubt und an das, was dort geschrieben ist, das ist so, als müsste ich so meinen Verstand an der Garderobe abgeben und sagen, ja, du musst es halt glauben. Auch wenn es völlig so irrational ist, du musst es halt glauben, so nach diesem Motto, ich stehe am Abgrund und ich mache einfach meine Augen zu und springe. Und hoffe, dass ich irgendwo gut lande. Biblischer Glaube ist aber nicht so. Biblischer Glaube ist ein begründeter Glaube. Und trotzdem gibt es da Dinge, natürlich, die wir nicht sehen können. Aber es geht ja nicht nur uns so. Manchmal denkt man so, damals die Jünger und die Menschen, die gelebt haben, als Jesus auf dieser Erde war, die ihn gesehen haben, die ihn angreifen konnten, die mit ihm reden konnten, die gesehen haben, wie die Wunder geschehen, denen ging es eigentlich viel besser. Und heute sind wir so knapp 2000 Jahre danach, nachdem Jesus auf dieser Erde war, und wir denken, würde er uns auch mal so begegnen, wie damals, als er auf der Erde war. Aber dieses Problem ist ja nicht neu. Schon die zweite Generation von Christen hatte genau die gleiche Situation wie wir heute. Also, dass es da Menschen gab, die ihn nicht selber persönlich erlebt haben, sondern nur von Augenzeugen etwas gehört haben, von den Jüngern, von den Aposteln, von anderen. Der Apostel Paulus beschreibt, dass nach der Auferstehung von Jesus man einmal 500 zusammen waren, die ihn gesehen haben. Also die von Augenzeugen gehört haben, was sie erlebt haben mit ihm und das geglaubt haben. Und dann gab es wieder Zeugen, gab es wieder Menschen, die das weitergegeben haben und dann haben wir es hier in der Bibel, in der Offenbarung Gottes, in seinem Wort. Petrus beschreibt es, vielleicht lesen wir das gerade eben im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8. Dort steht, 1. Petrus 1, Vers 8, ihn liebt ihr, also es geht um Jesus und um die Wiederkunft von Jesus, und er sagt dort, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also, wir sind nicht die Ersten, die das gleiche Problem hatten, wie damals. Ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nicht seht. Kann man eine Person lieben, obwohl man sie nicht sieht? Ja oder nein? Schon hier steht es ja, gell? Ja. Ich höre so viel von jemandem, von den Erzählungen, was diese Person gemacht hat, wie sie gelebt hat, wie sie mit anderen Menschen umgegangen ist. Und es wächst so eine Zuneigung, eine Liebe. Und er sagt hier, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Wir sehen ihn jetzt nicht, aber wir glauben, weil der Glaube eine feste Zuversicht ist, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Gehen wir zurück zu Hebräer 11. Paulus hat jetzt so diese Definition von Glauben uns gegeben. Und jetzt bringt er viele, viele Beispiele, wie sich dieser Glaube im Leben von Menschen ausgewirkt hat. Zunächst sagt er in Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also es geht um die Schöpfung, um diese Auseinandersetzung auch. Damals noch nicht so diese intensive Auseinandersetzung zwischen Schöpfung und Evolution. Aber heute in unsere Zeit hinein, wir müssen daran glauben, dass Gott durch sein Wort diese Welt ins Leben gerufen hat. Genauso wie andere Menschen daran glauben, dass diese Welt durch Evolution entstanden ist. Beides ist ein Glaube. Aber darauf will ich jetzt nicht so hinaus. Dann führt er auf, Vers 4, den Abel, wie er ein besseres Opfer gebracht hat. Vers 5, Henoch, der durch den Glauben den Tod nicht gesehen hat. Dann Vers 7 über Noah, der durch den Glauben eine Arche gebaut hat. Und dann Vers 8 kommt Abraham. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Ohne zu wissen. Hat er dieses Land schon gesehen? Nein, er hat es noch nicht gesehen. Gott hat ihm gesagt, pack deine 7 Sachen, alles, was du hast, und mach dich auf den Weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Immer wieder das Beispiel, Glaube. Er hat es noch nicht gesehen. Und trotzdem macht er sich auf den Weg. Hier finden wir auch schon einen ersten wichtigen Blick, dass Glaube immer zur Tat führt. Also das, wovon ich überzeugt bin, die Tatsachen, die ich zwar nicht sehe, aber die ich glaube, führt immer zur Handlung, führt immer zur Tat. Also Abraham hätte auch, nachdem Gott zu ihm gesagt hat, verlass alles, was du hast, ich will dich in ein Land führen, was ich dir zeigen werde, hätte er sagen können, ich brauche erstmal ein paar Fakten. Also wie ist denn das Klima da? Habe ich da genug Weide für meine Schafe? Wie sind die Leute dort? Sind sie überhaupt friedlich? Und. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre. Versucht euch mal in diese Lage hinein zu versetzen. Aktualisieren wir das mal ein bisschen. Stellt euch vor, Gott sagt ihr, pass auf, pack alles, was du hast, in Umzugskartons, bau alle deine Möbel ab, denn in einer Woche kommt der Möbelwagen. Und dann packst du alles dort rein und machst dich auf den Weg und fährst los. Und ich werde dir dann den Weg zeigen, wo es hingeht. Würdest du es machen? Verlass alle deine Verwandtschaft, verlass dein Vaterland und ich werde dir ein anderes Land zeigen. So ähnlich war die Situation von Abraham. Und Abraham zieht aus. Er packt alles zusammen, er hört auf Gottes Wort, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Das ist Glaube. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Glaube. Und dann bekommt Abraham die Verheißung. Abraham, du wirst einen Sohn bekommen mit Sarah, deiner Frau. Wie alt war Abraham, als er auszog und diese Verheißung bekommen hat? 75. Ist hier jemand 75?
Noch nicht.
Also, wie alt wurde Abraham? Bisschen Bibelquiz. 60. Ja, ein bisschen älter, 175. Also er wurde immerhin, nachdem er diese Verheißung bekommen hat, dass er einen Sohn bekommt, dass er in ein anderes Land geführt wird von Gott, hat er immerhin noch 100 Jahre gelebt. Aber auch damals war es schon so, wie soll ich das sagen? Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass Abraham zu dieser Zeit 175 wird. Also er war auch schon einer der Älteren mit seinem Alter, 175. Also mit 75 macht sich Abraham auf den Weg in ein Land, das er nicht kennt. Er weiß nicht, wohin er kommt. Er hat nur die Zusage Gottes, ich bringe dich in ein gutes Land. Und durch dich sollen alle Völker gesegnet werden, durch deine Nachkommen. Du wirst einen Sohn haben. Das Problem war, Sarah, wie so oft, ne? Sarah war unfruchtbar. Also sie war von Anfang an unfruchtbar. Aber Abraham zieht im Vertrauen los, dass das, was Gott sagt, dass er das auch tut. Er vertraut Gott. Glaube ist Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott das tut, was er sagt. Dass er zu seinem Wort steht. Auch wenn ich das mit meinem Verstand nicht nachvollziehen kann. Und so geht es uns ja heute auch. Wir glauben daran, dass Jesus wiederkommt, aber wir können es mit unserem Verstand nicht wirklich nachvollziehen, begreifen. Wie wird das funktionieren? Wie wird das sein? Wir glauben daran. Warum? Weil wir vertrauen. Weil Gott es gesagt hat. Weil Jesus selbst es versprochen hat, dass er wiederkommt. Abraham macht sich auf den Weg. Er zieht aus, nimmt alles mit, seine ganze Familie und vertraut Gott, dass er das tut, was er sagt. Wie lange ist Abraham dann unterwegs? Bis er noch einmal die Verheißung bekommt,
du wirst einen Sohn bekommen mit Sarah.
Bitte? 20. Ja, fast ein bisschen mehr. Als Abraham 99 ist, begegnet ihm noch einmal Gott und sagt, du wirst einen Sohn bekommen. In der Zwischenzeit, wer sich ein bisschen auskennt in der Geschichte Abrahams, so ein bisschen die Biografie, ist sein Glaube auch im Zusammenspiel mit Sarah ein bisschen schwach geworden. Weil die Verheißung verzieht und verzieht, irgendwie passiert nichts. Abraham wird immer älter, Sarah auch. Wie soll das noch funktionieren? Und da kommt die Sarah auf eine gute Idee aus ihrer Sicht und sagt, hier ist Hagar, meine Magd, ich gebe sie dir als Frau und dann gehst du zu ihr und dann bekommt sie in meinem Auftrag ein Kind. Das war damals gang und gäbe. Es war nichts Außergewöhnliches, das in der Kultur, in der Gesellschaft damals. Und so wird dann Hagar schwanger und sie bekommt den Ismael. Und dann erscheint Gott eben, als Ismael ungefähr 13 Jahre ist, erscheint Gott dem Abraham noch einmal und spricht noch einmal zu ihm und sagt, Abraham, ich werde mit dir einen Bund schließen. Und du wirst einen Sohn bekommen und du wirst ein großes Volk werden. Und dann sagt Abraham zu Gott, ja, schau, hier ist der Ismael. Ich habe ja schon einen Sohn. Gott sagt, nein, mit Sarah wirst du einen Sohn bekommen. Und Abraham lacht so in sich hinein und sagt jetzt, ich bin ja schon alt. Wie soll das gehen? Also mit 99, Sarah war 90 zu dieser Zeit. Soll man da noch Kinder bekommen? Gehen wir mal in den Römerbrief, Römer Kapitel 4. Römer Kapitel 4 und da ab Vers 18. Dort wird der Glaube Abrahams beschrieben. Römer Kapitel 4, ab Vers 18. Er, also Abraham, hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Bis dahin. Mir gefällt das, wie es in Vers 20 formuliert wird. Er wurde stark durch den Glauben. Das zeigt ein Wachstum. Und wenn wir die Lebensgeschichte Abrahams uns anschauen, dann sehen wir auch dieses Wachstum, dass er aus seinen Fehlern lernt, dass er stark wird im Glauben. Aber er musste auch stark sein im Glauben, weil was verbirgt sich denn dahinter, wenn es hier heißt, er zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war? Und den erstorbenen Leib der Sarah. In 1. Mose heißt es, es ging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Das heißt, biologisch gesehen, wissenschaftlich betrachtet, mit meinem gesunden menschlichen Verstand betrachtet, ist da nichts mehr möglich. Also wenn der Leib des Mannes schon erstorben ist und die Frau keine Regelblutung mehr hat, das heißt schon das Menopause, wie soll da ein Kind entstehen? Er war völlig davon überzeugt, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Das ist der Glaube Abrahams, der hier in Hebräer 11 beschrieben wird. In Vers, gehen wir zurück zu Hebräer 11. Und dann lesen wir hier weiter. Vers 9 und 10. Hebräer 11, Vers 9 und 10. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham war Adventist. Also vom Ursprung des Wortes her. Er wartete, dass da etwas kommt. Er wartete darauf, dass diese Stadt kommt, die Gott gebaut hat. Das war seine Hoffnung, weil er wusste, ich bin hier eigentlich nicht zu Hause. Hat er diese Stadt schon gesehen? Nein. Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube ist Vertrauen auf Gott, dass er das, was er sagt, auch zu tun vermag. Ihm zu vertrauen. Und nachdem der Paulus hier viele Glaubensmänner und Frauen aufgeschrieben hat, kommt er in Vers 13 zu einer ersten Zusammenfassung in diesem Kapitel. Und ich lese Vers 13 bis 18. Diese alle, also er bezieht sich jetzt auf all die, die er aufgezählt hat, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene zu empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Dieser Ausdruck, sie haben es von ferne gesehen, heißt, sie haben es noch nicht erreicht. Sie sind noch nicht da angekommen, wo sie eigentlich hingehören. Sie sind im Glauben gestorben, in dieser Überzeugung, dass Gott etwas Besseres für sie vorbereitet hat. Dass es da noch etwas gibt. Sie haben so gelebt als Fremdlinge, als Flüchtlinge, als Gäste ohne Bürgerrecht. Welche Staatsbürgerschaft hast du?
Es gibt hier wahrscheinlich Österreicher, Deutsche.
Aber welche Staatsbürgerschaft hast du in deinem Herzen? Wir gehören eigentlich nicht hierhin, auf diese Welt. Wir haben ein anderes Bürgerrecht. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Nur oftmals leben wir so, als müssten wir hier die Ewigkeit verbringen. Oftmals drehen sich alle unsere Gedanken, alle unsere Energie, all unser Geld, all das, was wir haben, dreht sich nur darum, um hier unsere zeitlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Und wir verlieren so diesen Blick auf das, was noch kommt. Dass Gott etwas viel Besseres für uns vorbereitet hat. Dass wir eigentlich, unsere eigentliche Heimat nicht hier in Österreich ist oder sonst irgendwo auf dieser Welt, sondern dass unsere eigentliche Heimat im Himmel ist. Ich habe mal einen interessanten Vergleich gesehen, der hat mit diesem Wollknäuel zu tun. Stellt euch vor, also ihr müsst es jetzt euch vorstellen. Ja? Ich wickel das mal auf. Dieser Wollknäuel ist so ein Zeitstrahl. Ja? Also das soll Ewigkeit bedeuten. Ich gehe mal hier nach vorne, ich kann das besser sehen. Dieser Rollfaden ist die Ewigkeit. Stellt euch vor, er hätte kein Ende. Ich glaube, ihr könnt euch das gut vorstellen. Also, Ewigkeit. Ewig. Also, du gehst an diesem Seil, an diesem Faden entlang und er hat kein Ende. Ewigkeit. Und ich habe hier jetzt an diesem Faden mal etwas markiert. Das ist unser Leben hier auf dieser Erde in der jetzigen Zeit. So klein. Im Vergleich zur Ewigkeit ist das sowas von lächerlich. So mickrig klein, wenn ich weiß, ich habe eine ewige Ewigkeit vor mir, ein ewiges Leben vor mir, nie endendes Leben. Und es ist völlig Wurst im Vergleich, ob ich hier 5 Jahre oder 10 Jahre oder 80 Jahre oder 100 Jahre gelebt habe. Weil, wenn ich hier 100 Jahre lebe, im Vergleich zur Ewigkeit sind 100 Jahre ein Augenzwinkern. Und doch denken wir, wir müssen uns auf diesen kleinen Fitzel konzentrieren. Wir müssen sagen, da muss alles hinein. Da muss alles hineingepackt werden. Ich muss doch noch das machen und muss noch dieses besorgen und muss noch da mein Bankkonto und mein Haus und mein Auto und all das muss hier hinein. Das ist mein Leben.
Und wir verlieren die Ewigkeit aus dem Auge. Und tendieren dazu, dass wir sagen, wir haben ja nur dieses eine Leben. Es gibt tatsächlich Menschen, die nur dieses eine Leben haben. Was für Arme Menschen, die nur dieses eine kleine Fitzelchen vom Leben haben und nicht wissen, dass Gott etwas viel Besseres, ewiges Leben für uns bereithält. Glauben wir, dass es so ist? Glaube führt immer zur Handlung.
Abraham hat dieses Leben geführt als ein Fremdling auf dieser Erde. Weil er wusste, Gott hat eine Stadt bereitet. Gott steht zu seinem Wort. Wenn wir das lesen, wie Gott diese Welt geschaffen hat, wie sich sein Wirken durch die Geschichte dieser Welt hindurchzieht, wie Jesus auf diese Erde gekommen ist, wie er gestorben ist, auferstanden ist, wie er wiederkommen wird. Das wird sich genau so erfüllen, wie es in seinem Wort steht. Christen, Nachfolger von Jesus, sind Menschen mit den besten Zukunftsaussichten. Egal, was auf dieser Welt passiert, egal, ob es hier drunter und drüber geht, Wir haben das Beste noch vor uns. Das Beste kommt noch. Ist das Vertröstung aufs Jenseits, wie es manchmal vorgeworfen wird? So von wegen, ja, irgendwann, jetzt geht es dir schlecht, aber irgendwann wirst du dann gesegnet sein. So von wegen, Religion ist Opium fürs Volk. Wenn wir ihnen sagen, irgendwann wird es mal besser werden, dann können wir sie schön unterdrücken. Nein, darum geht es nicht. Es geht hier um eine wirkliche, lebendige Hoffnung, um einen lebendigen Glauben, der mir auch dann, wenn es mir nicht gut geht, trotz allem Sinn und Hoffnung hier geben kann. Abraham hat diesen Glauben gelebt. Abraham hat Gott vertraut. Und es heißt in der Bibel, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist rettender Glaube. Glaube, der davon überzeugt ist, dass Gott das tut, was er sagt, dass Gott zu seinem Wort steht. Vertrauen, dass dein führt, mein Leben entsprechend Gottes Wegweisung zu führen. Denn Glaube bedeutet nicht einfach nur etwas für wahr halten, sondern Glaube bedeutet Vertrauen. Und Vertrauen ist ein Beziehungswort. Ich trete ein in Beziehung zu Gott. Ich vertraue ihm. Ich halte das für wahr und lebe das. Und dann werden in diesem Kapitel noch viele andere Glaubenshelden aufgeführt. Sogenannte Glaubenshelden, Glaubensväter, Isaak, Jakob, Josef, Mose. Viele Leute, Gideon, Barak, Simson, Jephtha und so weiter. Und man bekommt so den Eindruck, ja, die haben alle irgendwie ein Leben geführt, das erfolgreich war. Ein Glaubensleben geführt, wo man sagt, wow, happy end. Aus menschlicher Sicht. Und ich möchte gerne mit euch am Ende des Kapitels noch einige Verse lesen. Hebräer 11, Abvers 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, und man denkt, wow, so viele Wunder sind da passiert, so viele, Gott hat aus hilflosen und aussichtslosen Situationen geholfen. Das hat der Glaube bewirkt. Und ich bin froh, dass das Kapitel nicht so endet. Hier heißt es dann nämlich weiter, Vers 35, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Also nach all diesen wunderbaren Geschichten schreibt der Paulus, es gab auch andere, die geglaubt haben, die Gott vertraut haben, aber aus menschlicher Sicht es nicht immer mit einem Happy End zu tun hat. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, erlitten den Tod durch Schwert, wurden verfolgt, erlitten Mangel, Bedrückung. Glaubenshelden? Ja, Glaubenshelden. Die gesagt haben, ich halte an Gottes Wort fest. Ich bleibe Gott treu, egal was kommt. Ich denke an Daniel 3, die Männer im Feuerofen. Vielleicht kennt der ein oder andere die Geschichte. Wo sie aufgefordert werden, vor diesem Standbild niederzufallen, das Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Und wer nicht anbetet, der soll in den Feuerofen geworfen werden, verbrannt werden am lebendigen Leib. Und sie sagen, da machen wir nicht mit. Und dann kommen sie vor Nebukadnezar und er sagt, Leute, ich gebe euch noch eine zweite Chance. Also fallt jetzt nieder und betet das Standbild an. Und sie sagen, Nebukadnezar, eigentlich haben wir es nicht nötig, dir zu antworten. Und dann sagen sie das Entscheidende, worauf es mir jetzt hier ankommt. Sie sagen, wenn unser Gott will, so kann er uns erretten. Aus deiner Hand, o König, und aus dem Feuerofen kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tun will, dann beten wir deine Statue trotzdem nicht an. Egal, wir bleiben Gott treu. Egal, was mit unserem Leben passiert. Weil ich weiß, das Leben hier und jetzt. Ja, Mose sagt, es dauert 70, vielleicht 80 Jahre, wenn es hochkommt. Aber das Beste kommt dann noch. Ich bleibe Gott treu. Ich glaube an seine Verheißungen. Ich weiß, dass er uns eine Stadt bereitet hat. Und es ist egal, was ich hier erlebe, weil ich weiß und davon überzeugt bin, Gott liebt mich und er meint es gut mit mir und er steht zu seinem Wort. Vielleicht erfüllt es sich nicht so, wie ich es hier menschlich in diesem Leben gerne erfahren möchte, aber es wird sich 100% unfehlbar erfüllen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und dann werden wir bei ihm sein. Und dann Kapitel 12, Hebräer 12. Nachdem Paulus erklärt hat, was Glauben bedeutet, nachdem er viele, viele Beispiele angebracht hat, wie sich der Glaube, das Vertrauen zu Gott im Leben von Menschen ausgewirkt hat, kommt er zu einer Schlussfolgerung. Kapitel 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sollen im Glauben auf Jesus schauen. Wir sollen von dem überzeugt sein, was er für uns getan hat und das Leben. Wir sollen mit ihm leben, weil dann klar ist, so wie für all die anderen, die hier aufgezählt sind, weil dann klar ist, das Leben hier ist nicht das Letzte, was wir erleben, sondern das Beste kommt noch. Weil dann klar wird, wir werden in diesem großen Kampf, in dieser Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis auf der Seite des Siegers stehen. Und deshalb diese Ermutigung und diese Aufforderung, dieser Appell, wenn wir all diese Menschen betrachten, die im Glauben Gott treu geblieben sind, die Gott vertraut haben, obwohl sie es nicht gesehen haben, obwohl sie noch nicht dort angekommen sind, wo sie eigentlich hingehören, obwohl sie als Fremdlinge gelebt haben, lasst uns jede Last ablegen, die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Mit anderen Worten, lasst uns ernst machen mit Gott. Lasst uns unser Leben ganz ihm anvertrauen, ohne Wenn und Aber, ohne uns eine Hintertür offen zu lassen. Ohne zu sagen, ja, wenn es dann irgendwie doch nicht funktioniert, dann, sondern 100% Gott unser Leben zu geben und mit Ausdauer in diesem Kampf zu bleiben, der uns bestimmt ist, der vor uns liegt, weil Jesus diesen Weg schon vor uns gegangen ist und er uns mit allem ausrüstet, damit wir dieses Ziel erreichen, nämlich endlich zu Hause sein, da, wo wir eigentlich hingehören, auf diese neue Erde, diese neue Welt, die Gott schaffen wird. Amen.
Amen.
Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein allmächtiger, treuer, liebevoller Gott bist. Herr, wir möchten gerne, dass unser Glaube wächst. Wir möchten gerne dir vertrauen in allen Belangen unseres Lebens. Wir möchten gerne, dass du uns führst und dass du uns zu diesem Ziel bringst. Was wir jetzt noch nicht sehen können, aber das da ist, das existiert. Wir danken dir dafür, Herr, dass du zu deinem Wort stehst, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass alles, was in deinem Wort steht, sich so erfüllen wird. Bitte stärke unseren Glauben. Hab Dank dafür. Amen.